Und ich habe dann dort den Alex kennengelernt. Er war Christ und er ist jeden Samstag, unter der Woche hat er gearbeitet, ist er ins Zentrum in Toronto auf die Straße gegangen mit einem Schild, kostenlose christliche Literatur. Und dann hat er gewartet, bis ihn Leute angesprochen haben. Und dann hat er mit ihnen diskutiert. Ich durfte ihn einmal begleiten, das seht ihr hier auf diesem Bild. Und neben seiner Leidenschaft und seinem enormen Commitment, das jede Woche zu machen, fand ich interessant, dass er die Leute immer wieder herausgefordert hat, sich zu hinterfragen und dabei aber in ihrer Glaubenslinie zu bleiben. Also, dass ein Buddhist nicht Argumente von einem Moslem verwendet und ein Moslem nicht die von einem Atheisten. Und wenn man so unterwegs ist, dann kommt diese Frage auf, was und an wen soll ich glauben? Ich möchte es aus Zeitgründen diese Frage etwas enger fassen und auf Jesus fokussieren. Warum, wie ich es vorher gesagt habe, warum an Jesus glauben, beziehungsweise warum soll ich diesen Gott der Bibel ernst nehmen? Und da möchte ich mit euch zusammen Auszüge aus Psalm 73 anschauen. Die Psalme, sie sind Gebete. Sie sind aber auch Reflexionen, ein Nachdenken. Und in dem Psalm, da werden Fragestellungen aufgegriffen und teilweise so präzise verarbeitet, dass sie mein Erleben besser in Worte fassen können, als ich es könnte. Und deswegen können sie mir helfen, meine Fragestellungen und meine Gedanken zu sortieren. Und da heißt es im Psalm 73 am Anfang, das ist ein Psalmlied von Asaf, er schreibt, ich weiß, Gott ist gut zu Israel. Man könnte auch übersetzen, Gott ist dennoch Israels Trost, zu denen mit reinem Gewissen. Und dann schreibt er, aber ich wäre fast gestolpert, um ein Haar wäre ich gestürzt. Also welche Fragestellung wird hier reflektiert? Es ist die Frage, ob Gott wirklich gut ist. Finde ich bei ihm Trost und Halt oder sind es nur leere Hüllen, psychologische Tricks? Es ist die gleiche Frage, die uns heute immer noch beschäftigt. Asaf, der diesen Psalm, wie gesagt, geschrieben hat, er stellt diese Fragen, als er schon eine Weile mit Gott unterwegs war. Vielleicht hat er das von Gott, von seinen Eltern mitbekommen oder im Rallye-Unterricht gehört. Auf jeden Fall hat sein Alltag, wie wir gleich noch sehen werden, dazu geführt, dass er seinen ganzen Glauben hinterfragt hat. Und das Gute ist jetzt, wenn du heute da bist, ich kenne ja viele von euch auch nicht, und du bisher noch ganz wenig mit dem Gott der Bibel dich auseinandergesetzt hast, dann könnte das heute trotzdem deine Frage werden, weil Asaf uns da richtig gut mit hineinnimmt. Noch eine weitere Anmerkung, vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Asaf, er schreibt hier im Rückblick. Er nimmt das Ende schon wieder vorweg. Das heißt, er schreibt zu einem Zeitpunkt, als er die Frage für sich wieder geklärt hatte. Und trotzdem haben diese Fragen ihn so sehr beschäftigt und in ihm gebohrt, dass er es beinahe gelassen hätte. Er schreibt, dass ihm die Antworten gefehlt haben. Und das Erste, was wir hier sehen, ist der Zweifel. Er schreibt, aber ich wäre fast gestolpert. Um ein Haar wäre ich gestürzt. Eine kurze Zwischenbeobachtung. Wenn Asaf hier so offen über seinen Zweifel schreibt, dann darfst doch auch du ganz offen deine Fragen stellen und deinen Zweifel aussprechen. Und selbst wenn du schon eine Zeit lang mit Gott unterwegs bist und ihn ernst nimmst, wie der Asaf, dann kann es bedeuten, dass du trotzdem Zeiten hast in deinem Leben, in denen du in eine fast unerträgliche innere Dunkelheit kommst. Es kann bedeuten, dass du, und vielleicht merkt man da äußerlich noch gar nichts, aber es kann bedeuten, dass du an einen Punkt kommst, wo du dir überlegst, hey, mache ich mit diesem Gott noch weiter? Oder soll ich es mit ihm lassen? Und jetzt ist wichtig, dass wir das mal wahrnehmen, aber jetzt nicht dabei stehen bleiben, sondern dass wir von Asaf lernen, wie wir damit umgehen können. Bevor wir das aber tun wollen, schauen wir uns noch im Detail an, was ihn so herausgefordert hat, beschäftigt haben. Interessant, dass wir eigentlich heute die gleichen Fragen haben, die ihn damals beschäftigt haben. Wir lesen in dem Psalm Vers 11 bis 14. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen. Asafs Blick ist einseitiger geworden. Und er ist hängen geblieben an zwei Beobachtungen. Das sind einerseits Menschen, die machen, was sie wollen. Gott ist ihnen egal, sie leben auf Kosten von der Gesellschaft. Und so wie Asaf diese Menschen wahrnimmt, geht es ihnen sehr gut. Sie machen sich keine Gedanken. Sie sind reich, sie sind glücklich, sie sind gesund, sie haben alles aus seiner Sicht. Und andererseits schaut er auf sein Leben und er stellt fest, ich versuche ein Leben zu führen, das Gott und seinen Willen ernst nimmt. Das ist manchmal sehr mühsam. Ich schränke mich ein. Ich mache mir Gedanken und Sorgen, ob Gott es gut findet, was ich mache. Ich mache nicht immer nur einfach das, was ich gern will. Ich würde manchmal auch lieber meinem Zorn freien Lauf machen, freien Lauf lassen. Ich würde auch mal gerne in der Schule lieber abschreiben. Macht's einfacher. Bei der Steuererklärung mehr rausholen. Oder abends lieber in den Biergarten gehen, statt in die Jungschar mitarbeiten. Ich versuche, Gott ernst zu nehmen, aber ich bin nicht glücklich, schreibt er hier, nicht reich und nicht gesund. Er sagt sogar, jeder Tag wird mir zur Qual. Er sagt quasi, wenn an Gott etwas dran ist, dann sollte das doch einen Effekt haben. Dann sollte es mir doch besser gehen. Dann sollte es doch einen Nutzen haben für mein Leben. Hans-Peter Reuer, ein Bibelschulleiter, der selber bei einem tragischen Unfall verstorben ist, der hat diese Zweifel mal sehr präzise formuliert und noch mit seinen Beispielen sehr zugespitzt. Und davon nur ein kleiner Auszug. Er schreibt, ein Grund für meine Zweifel an einem persönlichen Gott und seine Liebe ist die globale und individuelle Ungerechtigkeit. Oder wir selbst haben drei gesunde Kinder, aber ein Nachbarskind stirbt an Krebs. Wieso? Warum darf all das geschehen? Ich habe auch Fragen an die Bibel. Stimmt das alles, was die Bibel sagt über Engel, Entrückung, Wunder, Himmel und Hölle? Es scheint manchmal zu märchenhaft, zu fantastisch. Und wenn es tatsächlich so ist, warum geschehen dann heute so wenige Wunder? Warum heilt Gott dann heute nicht viel mehr Menschen? Ich glaube an Wunder, ich habe sie auch schon erlebt, aber relativ selten. Ich würde gerne mehr Wunder sehen. Oder nehmen wir das Christsein an sich. Die Bibel sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Wirklich. Warum schauen so viele Christen dann so alt aus? Warum gibt es so wenige Unterschiede zwischen Gläubigen und Ungläubigen? Das ist ja manchmal auch die Anfrage von Menschen, die mit dem christlichen Glauben nicht viel anfangen können. Und Asaf, er schreibt dann in Vers 16, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Und jetzt kommt was absolut Überraschendes. Es geht nahtlos weiter und er schreibt in Vers 17, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ich habe nochmals ganz neu über dieses kleine Wort bis nachgedacht und gestaunt. Es ist wunderbar, zumindest so im Blick auf diese Fragen. All diese innere Dunkelheit, all die unbeantworteten Fragen, all dieses Aufgeben wollen und dann dieses Biss. Dieses Biss ersetzt dem Vorangegangenen ein Ende und leitet was Neues ein. In diesem Fall zum Positiven hin. Von einer unerträglichen, begrenzten Phase in eine neue Perspektive. Asaf, er sah im Blick auf seinen Glauben keinen Ausweg mehr. Aber es gab einen und er hat ihn entdecken dürfen. Und deswegen sehen wir hier den Wendepunkt in seinem Fragen. Was ist da passiert? Wie kam es zu diesem Wendepunkt? Und auch hier wieder sehr überraschend. Der Asaf, er hat keine besondere Gotteserfahrung gemacht. Er hat keinen Zettel vom Himmel erhalten. Er hat nicht gesagt, Gott, wenn zum Beispiel morgen in der Kocher kein Wasser mehr fließt, wenn kein Wasser mehr da ist, dann glaube ich weiterhin an dich. Was ich noch faszinierender finde, er hat auf keine seiner Fragen eine Antwort erhalten. Seine offenen, unbeantworteten Fragen, die sind geblieben. Habe euch eingangs von Alex erzählt. Er hätte zu einem Atheisten im Blick auf die unbeantworteten Fragen gesagt, und ihr seht es hier mit einer gewissen Inbrunst, auch wenn du Gott jetzt wegdenkst, kommst du keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, du hast nicht nur genauso wenig keine Antwort auf deine offenen Fragen. Nein, du streichst zudem jegliche Hoffnung aus deinem Leben. Es wird dann nicht heller in deinem Leben, wenn du Gott jetzt wegstreichst, sondern dunkler. Zurück zu Asaf. Wie kam es dann zu diesem Wendepunkt? Er schreibt, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Es ist ganz simpel, ganz unspektakulär. Der Asaf, er wurde selber aktiv und er ging ins Heiligtum Gottes. Das war der Ort, an dem Gott damals gewohnt hat. Und dann war es noch so, dass dort durch Gegenstände, wie der Altar, der dort war, der Leuchter, die Brote und durch Kunst, also die Farben, die Teppiche und so weiter, wurde angedeutet, wie der Mensch zu Gott kommen kann. Es war also ein Ort der Gegenwart Gottes und der Offenbarung Gottes. Heute könnte man sagen, dass so ein Gottesdienst wie heute Morgen so ein Ort sein kann. Aber auch wenn du die Bibel aufschlägst und liest, weil Gott sich da offenbart. Es ist sein Wort. Im Psalm 27, Vers 4, da schreibt der David, also nicht der Asaf, sondern der David, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Warum wünscht er sich das? Zu schauen, die schönen Gottesdienste, man könnte auch sagen, die Schönheit, die Freundlichkeit des Herrn und seinen Tempel, oder man könnte auch sagen, sein Heiligtum zu betrachten. Da gibt es was zu entdecken. Es ist der Ort, wo sich Gott offenbart. Und was hat der Asaf dort gemacht im Heiligtum? Er hat nachgedacht. Und er hat im Angesicht von Gottes Gegenwart neu erkannt, dass auch unser Leben ein Biss hat. Es hat ein Ende. Es ist nicht völlig egal, wie du lebst. Gott hat uns das Leben gegeben, er hat uns das Leben anvertraut. Und wir müssen es vor ihm verantworten. Der Asaf, er hat erkannt, dass Glück, Gesundheit, Reichtum, das sind nicht die wichtigsten Ziele im Leben. Das ist nicht das Allerentscheidendste. Ihm wurde neu bewusst, dass wir einmal vor Gott stehen werden und dann wird er uns Fragen stellen. Dann wird unser Leben auf die wesentlichsten Punkte geprüft. Vielleicht sagst du, ich finde es jetzt aber unbefriedigend, dass du hier all diese Fragen stellst mit dem Leid und der Ungerechtigkeit hier auf dieser Erde, aber du beantwortest sie gar nicht. Das mag sein, aber es ist genau der Weg, der uns hier aufgezeigt wird. Es ist ein Ausweg aus der Dunkelheit, ein Weg der Hoffnung und der Perspektive. Ja, Asaf erkennt neu, was er in diesem Gott hat. Und deswegen habe ich es mal so formuliert, warum der Asaf, aber auch warum ich selber gerne an diesen Gott glaube, der sich in der Bibel vorstellt. Vers 24 bis 26, da schreibt er: Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Es ist nur ein kleiner Auszug. Wer den Psalm kennt, der weiß, da stehen noch viel, viel mehr tolle Dinge drin. Und doch steckt schon in diesen wenigen Versen eine unglaubliche Fülle. Einer, der kurz davor stand, es mit Gott zu lassen, der sagt wieder: Wenn ich nur dich, Gott, habe, frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Dann brauche ich genau genommen nichts anderes mehr. Was hat er neu entdeckt? Was hat er neu gesehen? Er hat neu gesehen, dass Gott für mich eine Zukunft hat. Stellt euch mal vor, wir fliegen mit einem kleinen Flugzeug. Wir sind so 4000 Meter über dem Boden, ein großer Abgrund, wenn man genau denkt, der unter uns liegt. Und dann kommen wir in fürchterliche Turbulenzen. Es wackelt, es gibt Luftlöcher. Uns wird schlecht, wir bekommen Angst, wir bekommen Panik. Wir wissen nicht, was passieren wird. Und dann geschieht's schließlich doch, dass wir sicher landen. Und im Moment des Landens, wo wir wieder Boden unter den Füßen haben, da ist alles, was in den letzten Minuten oder Stunden war, nicht mehr wichtig. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Gott garantiert uns, auch wenn wir es vielleicht anders erleben, aber er garantiert uns, dass unser Lebensflugzeug am Ende sicher landen wird. Egal wie groß die Stürme und Turbulenzen gerade sind in deinem Leben oder was vielleicht auch noch kommen wird. Und dann sind wir zu Hause bei ihm. Das Eigentliche beginnt. Ich möchte euch noch kurz auf eine Reise mitnehmen nach Papua-Neuguinea. Ich habe es vorher erwähnt. Meine Frau Annika und ich, wir waren im September und Oktober dort. Und weil Annika dort geboren ist und ich jetzt ihr Ehemann bin, haben mich die Menschen, denen ich zum ersten Mal begegnet bin in meinem Leben, sie haben mich unglaublich freundlich begrüßt. Da will ich gleich ein kurzes Video dazu zeigen, aber zuerst noch eine zweite Szene, die mit in das Video verwoben ist. Wir kommen in ein Dorf, oben in den Bergen. Wir sind da so 5 bis 6 Stunden zu Fuß hingelaufen, eine Hitze so wie heute oder noch mehr. Und es gibt dort quasi keinen Strom, es gibt eigentlich kein fließendes Wasser. Und wir waren die ersten Missionare, die dort seit 4 Jahren waren. Und für diese Menschen war es so etwas Besonderes, dass ich gebeten worden bin, an diesen 2 Tagen, wo wir dort waren, 3-mal im Gottesdienst zu predigen. Und jetzt einfach dieses Video mit einem Zusammenschnitt aus diesen 2 Szenen.
In the name of our
Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es so ist und dass es noch schöner sein wird, wie ich das da erleben durfte und wie ihr es hier so ein bisschen ein Gespür für kriegen konnte, wie das dort war, wie diese zwei Szenen im Video. Und es ist tatsächlich so, was wir hier hören, die Gewissheit meines Morgens. Sie gibt mir einerseits Kraft und Perspektive fürs Heute, für meinen Alltag und für all die schwierigen Situationen und Begegnungen. Und andererseits ist Gott selbst im Heute genug, wenn ich nur dich habe. Das ist sicherlich einfach zu sagen, wenn es mir gut geht. Aber wenn es existenziell wird, dann muss ich es durchbuchstabieren. Und trotzdem kann der Asaf das schlussendlich doch sagen. Und ich selber habe es auch schon erlebt. Als wir da in Neuguinea waren, da habe ich mir schon nochmals die Frage gestellt, worum es im Leben geht. Das ist mein Leben in Deutschland mit allen Möglichkeiten und aller Fülle, zumindest materiell. Und dem gegenüber steht schon auch in einem absoluten Gegensatz so ein primitives Dorf. Wenn es abends um 18 Uhr dunkel wird, dann passiert eigentlich nichts mehr. Kein Abendtermin. Und trotzdem sind diese Menschen zufrieden. Gott bedeutet ihnen alles. Sie träumen sogar von einer Bibelschule. Aber ich wollte es mal nochmal gegenüberstellen. Auf der einen Seite das Existenzielle und auf der anderen Seite die Fülle. Und in beidem gilt es, dass Gott genug ist im Heute. Selbst wenn ich die Fülle habe, kommt mein Leben an existenzielle Momente. Und dann wird mir das noch klarer. Was ist noch so besonders an diesem Gott? Ich darf mit Gott auf Du und Du sein, in einer persönlichen Beziehung. Und das ist einzigartig im Blick auf andere Religionen. Wir müssen nicht über Gott reden und nachdenken, sondern wir dürfen mit ihm reden. Du Gott. Ich darf Gott mit Du anreden. Ich darf Vater zu ihm sagen. Und dieser Gott, er lässt mir die Wahl. Er zwingt sich nicht auf, aber er lädt mich ein. Obwohl es so eine wichtige Fragestellung ist, lässt Gott mich wählen. Gott, er streckt mir die Hand hin. Er will mich gewinnen, aber ich darf sie ausschlagen. Wir haben uns mit einem Text aus dem Psalm beschäftigt. Der erste Teil von der Bibel. Es ist eine Zeit, in der Jesus noch nicht auf dieser Erde war und trotzdem weist schon ganz viel auf das hin, was dann durch ihn zur vollen Entfaltung kommt. Ganz am Anfang, da steht, Gott ist dennoch Israels Trost. Und dieser Trost, der wird noch konkreter. Dieser Trost, er bekommt ein Gesicht, wenn wir dann in Lukas 2 lesen, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann wartete auf den Trost Israels. Und dann wird berichtet, dass Maria und Josef mit ihrem neugeborenen Baby kommen. Mit Jesus kommen sie in den Tempel, zu Simeon. Und dann wird dem Simeon was klar. Er nimmt das Kind auf seine Arme, lobt Gott und sagt, ich habe den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Hier wird deutlich, der Trost Gottes bekommt ein Gesicht in Jesus. Wir leben in einer Zeit, wo Glaube noch konkreter geworden ist, auch wenn die Fragen bleiben. Zeltlager, da kommt mir immer so dieses Bild, man sitzt abends am Lagerfeuer und man weiß nicht, was es bei euch auch gab, Überfälle. Man weiß nicht, irgendwie ein Knistern im Gebüsch. Da ist dunkel außenrum, da ist nicht ganz klar. Aber am Lagerfeuer, da ist hell. Da ist hell. Und genauso gibt es weiterhin als Christ viele offene Fragen, Dinge, die wir nicht beantworten können. Aber am Lagerfeuer ist es hell. Wenn wir auf Jesus schauen, da hat der Trost Gottes ein Gesicht bekommen. Und auch hier wird nochmals deutlich, Jesus, er ist für alle Völker gekommen. Für die Leute in Israel, für uns in Deutschland, aber auch für die Leute in Neuguinea. Es ist nicht so, dass jedes Volk seine eigene Religion braucht, sondern es zielt alles auf Jesus ab. Und das habe ich erlebt, dass Menschen Jesus anbeten in diesem Dorf in Neuguinea, und ich habe es erlebt in Deutschland und auch schon an anderen Stellen. Und das, was wir hier hören, ist, dass wir nur zwei Optionen haben. Wir können Jesus annehmen, diesen Trost Gottes, oder wir können ihn ablehnen. Aber wer Jesus annimmt, der wird in ihm die höchste Freude finden. Wir haben es noch im Ohr. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und so möchte ich dir diese Frage mitgeben. Wie willst du auf das Angebot Gottes in Jesus reagieren? Du kannst annehmen oder ablehnen. Und annehmen kann auch bedeuten zu sagen, ja, ich möchte nochmals dem weiter nachgehen. Was heißt das? So wie der Asaf, der gesagt hat, bis ich ging. Ein Schritt, der zum Wendepunkt wurde, ein aktiver Schritt. Möchte ich einladen, in der Stille da kurz drüber nachzudenken und gern auch Gott im Gebet eine Antwort zu geben. Und dann bete ich mit uns. Guter Vater, wir dürfen zu dir kommen. Du reichst uns die Hand. Und ich möchte dich jetzt wirklich bitten, dass das, was wir heute mitgebracht haben, das, was in unserem Leben uns beschäftigt, die Fragen, vielleicht auch manche Dunkelheit, dass wir neu sehen dürfen, wer du für uns bist, was wir in dir haben, dass wir neu diesen Trost sehen dürfen, der nochmals in Jesus konkreter geworden ist. Vater, wir legen dir diesen Tag hin, unser Leben. Und wir möchten dich auch bitten für deine weltweite Kirche, dass du sie segnest. Wir wollen dich bitten für die Christen, die verfolgt werden, dass du auch sie ermutigst und sie stärkst auf diesem Weg. Und ich danke dir hier für diese Gemeinde in Untermünchheim. Ich will dir Danke sagen für jeden Einzelnen, jede Einzelne, wo dazugehört. Und danke für 100 Jahre, die du geschenkt hast. Ja, wir legen dir die Zukunft hin, denn du bist ein Gott auch der Zukunft. Dass du hier weiter wirkst, die Jugend auch ihren Platz findet und dass es Auswirkungen in diesen Ort und auch in die Welt hinein hat. Amen.